jetzt nicht zu moralisch, was ich hier gesungen habe. Aber manchmal denke ich bei mir selbst, und meine Predigten, die ich halte, die halte ich auch für mich selbst, bist du wirklich so, wie Gott dich haben will? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage auch ab und zu mal stellt. Ich habe mir überlegt, ist das eigentlich gut, dass man sich diese Frage stellt? Also was ich jetzt in dem Lied gesungen habe, ich bin ehrlich, manche Sachen denke ich auch so, dass ich die tatsächlich so mache. Ja? Man gibt Sabbat seine Gaben, ja, und denkt, okay. Aber eigentlich bin ich doch ein ganz guter Mensch. Ich habe meinen Beruf gewählt, dass ich Prediger bin und den Menschen von Jesus erzähle. Also so viel Sünden kann ich ja gar nicht machen, oder? Ich bin heute auf dem Weg hierher ein Stückchen gelaufen, weil ich das Auto woanders abgestellt hatte oder habe. Und dann kam ich an einem Plakat vorbei. Ein großer Lebensmittelkonzern in Deutschland hat auf dieses Plakat ganz in grün verschiedene vegane und vegetarische Lebensmittel, also Obst, Gemüse und Konserven, die halt vegan und vegetarisch sind, schön positioniert und dann steht oben drüber, ohne Sünde genießen. Und wie ich dann auf dem Weg so hierher war, habe ich gedacht, geht das überhaupt? Also ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, ob der Spruch tatsächlich so war, aber im Sinn war es das. Ohne Sünde genießen. Was wir sehr oft oder was ich sehr oft vergesse, ist, dass ich in einer Welt lebe, die eben, es gibt auf dieser Welt nichts, was ohne Sünde ist. Absolut nichts. Und wenn ich mal ab und zu gut bin, macht es mich deswegen auch nicht von der Sünde frei. Wir kennen alle den Petrus. Petrus ist so ein Mann gewesen, der hat zu Jesus gesagt, und wenn ich mit dir in den Tod gehe, ich verrate dich nicht. Petrus hat einen Brief geschrieben im Neuen Testament, zwei Briefe, 1. und 2. Petrusbrief. Und diesen Brief schreibt er an die Gemeinde in der Zerstreuung, oder diese Briefe. Also an die Gemeinde, die irgendwo lebt und verteilt ist. Es ist interessant, ich habe mir das mal angeschaut, welcher Teil Landstrich, den der Petrus im Sinn hat. Und zwar ist das der nördliche Teil der heutigen Türkei, und zwar südlich vom Schwarzen Meer. Und das ist ein ganzes Band, also das, wer das Schwarze Meer kennt, ich weiß, warst du schon mal im Schwarzen Meer? Riesig, ne? Also wenn man den unteren Teil, nur den Teil von der Türkei nimmt, das ist eine riesige Fläche. Und damals schon schreibt Petrus an die Gemeinde in der Zerstreuung. Wenn wir heute in die Türkei gehen, da musst du die christlichen Kirchen suchen. Du findest welche. In Izmir beispielsweise ist eine. Ich war dort. Wir haben mit dem methodistischen Pastor ist es dort gesprochen. Wir haben miteinander Abendmahl gefeiert. Der hat mir erzählt, was es bedeutet für ihn, Christ zu sein in Izmir. Seine Kinder gehen unter Polizeischutz in die Schule. Aber wenn das damals schon so war, wo der Petrus gelebt hat, ich glaube, da gab es ja noch keine Muslime, also keine, die so fest davon überzeugt sind, dass das, was sie glauben, richtig ist. Und ich habe mich manchmal gefragt, könnte es einen Grund dafür gegeben haben, dass die Christen dort in der Zerstreuung waren, weil sie vielleicht so von sich überzeugt waren, dass sie neben sich nichts haben stehen lassen. Wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich Spekulation. Aber wir stehen alle in der Gefahr, dass wir so meinen, wir sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Ich möchte mit euch diesen Petrusbrief mal aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 3. Erster Petrus, Kapitel 3. Petrus ist derjenige, der die Gemeinde oder die Christen als das, ja, als die Priester sieht, die anderen von Jesus erzählen sollen, die praktisch in der Nachfolge des Volkes Israels stehen. Und an diese Christen schreibt er folgende Worte. 1. Petrus Kapitel 3. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leid, Kapitel 3, Vers 13, also falls es jemand noch sucht. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um der guten Taten willen leidet, als um der bösen Taten willen. Die Gemeinde in der Zerstreuung. Ich habe mich so gefragt, ey Petrus, greifst du da nicht ein bisschen zu weit? Die haben doch sowieso schon ein Päckchen zu tragen. Die sind da und werden sowieso verlacht und dann kommst du noch und gibst ihnen solche Ratschläge. Ist das ein bisschen viel verlangt? Ich meine, lieber Gott, ich versuche ja schon, meinen Glauben als Adventist aufrechtzuerhalten. Aber wenn die Leute mich immer so schief anschauen und denken, was ist denn das für einer, dass ich auf die andere Straßenseite gehen, weil der Adventist ist, ja, gibt's ja also heute vielleicht nicht mehr, aber früher gab's das. Ich weiß so, bei manchen Hausbesuchen ist mir das gesagt worden, wenn ich durch die Straßen ging und ich Adventist geworden bin, dann sind die Leute auf die andere Straßenseite gegangen, weil sie mich meiden, gemieden haben. Das passiert mir heute nicht mehr. Heute sagen die, was, bist Pastor von der Freikirche? Die sind interessiert, ja. Und dann erzähle ich ihnen was und so, das ist ganz nett. Aber so, dass ich jetzt sagen würde, meine Herren, wir haben hier noch so viele leere Plätze, die rennen uns auch nicht die Türen ein, oder? Und dann schreibst du sowas, Petrus? Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Ich habe mich gefragt, was sollen wir dem nacheifern? Also um das zu verstehen, müssen wir den Petrus noch mal vorne, ein bisschen weiter vorne lesen, den ersten Petrus, in den Kapitel 1 und gleich der Vers 3. Und da sagt er etwas ganz Wichtiges. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird für euch im Himmel und so weiter. Ich habe eine Vermutung und ich glaube, dass die Zeit damals des Petrus mit unserer Zeit heute gut zu vergleichen ist. Wenn Petrus das am Anfang seines Buches schreibt, dann scheint es so zu sein, als wenn da Christen sind, die zufrieden sind mit dem, was da ist. Die sagen, geht's gut, mich stört keiner. Gut, es kommt zwar ab und zu vor, dass jemand auf die andere Straßenseite geht, aber ist doch sein Problem, nicht meins. Ich habe so den Eindruck, auch diese Gesellschaft, in der diese Gemeinde lebt, ist multikulturös, multireligiös. Ich wollte jetzt Kultur und Religion zusammenbringen, habt ihr was gemerkt? Ja? Also viele Kulturen, viele Religionen. Bitte? Das mag ja sein, da habe ich ja gar nichts dagegen gesagt. Aber ich glaube, dass sie tatsächlich in der Situation waren, dass neben ihnen ganz viele verschiedene Religionen waren, ganz viele verschiedene Kulturen. Und dass es ihnen schwer fiel, sich gegen sie zu behaupten. Und wenn wir heute in unsere Zeit schauen, habe ich den Eindruck, dass es mir genauso geht. Es geht mir manchmal richtig schwer, mich vor den anderen zu behaupten. Die finden das ja alle ganz nett, dass ich Adventist bin. Und die reden auch mit mir darüber. Aber so die letzte Konsequenz, sich zu dem zu bekennen, was ich als Wahrheit für mich erkannt habe, wisst ihr, was ich glaube? Wenn die Zeit von Petrus damals mit unserer Zeit heute, ich sage das jetzt einfach mal, zu vergleichen ist, dann können wir aus der Zeit des Petrus etwas lernen. Und über einen Teil spreche ich heute. Das ist das Thema meiner Predigt, verantwortlich als Christ leben. Verantwortlich als Christ leben. Wie mache ich das? Wie lebe ich verantwortlich? Wir hatten jetzt vor kurzem einen Gesundheitstag, von dem wir, diejenigen, die daran beteiligt waren, einige sind ja auch hier, wer hat eigentlich mitgeholfen von euch allen? Kann ich mal die Hände sehen? Also ihr seht, so ein paar sind einige da. Wir waren sehr überrascht, wie viele Personen da hingekommen sind zu einem Gesundheitstag. Okay, da ist ein Handy, ist wieder aus, okay. Wir haben, also es wurde gezählt, also 170 Personen sind in diesen 7 Stunden durch die Stadthalle gegangen und haben über alles Mögliche gesprochen. Da sind Menschen dabei gewesen, die haben uns ihr Herz ausgeschüttet. Es gab Situationen, wo der ein oder andere, vermute ich mal, sogar mit den Menschen beten konnte. Und die haben uns gesagt, Mensch, warum machen Sie das nicht öfters? So einmal im Monat vielleicht. Meine Christel, wie ging es dir denn nach dem Tag? Warst du fertig? Nee. Nicht? Hättest du den nächsten Tag gleich weitermachen können? Hättest du nochmal machen können, ja, okay. Aber es ist anstrengend gewesen, oder? Nicht? Wie ging es dir dann, Jena? Da frage ich die Falsche, warum? Okay, hat jemand von euch gesagt, ich war am Ende müde? Okay. Beim Massieren schon, ja. Wer hat massiert? Iris, wie lange hättest du noch weitermachen können? Wie viele Stunden hast du massiert? Könntest du weitermachen können. Ja. Wie auch immer. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Da ist plötzlich etwas gewesen, wo die Menschen gesagt haben, boah, das ist ja interessant. Es war nicht hier in diesen Räumen, sondern woanders, also nicht gleich mit der Kirche verbunden und waren interessante Gespräche. Das heißt, was es mir dann lehrt, ist, dass wenn wir verantwortlich in unserer Welt leben, dann müssen wir auch den Menschen mit dieser Verantwortung begegnen oder sollten wir mit dieser Verantwortung den Menschen begegnen. Ich könnte mir vorstellen, dass man zu so einem Gesundheitstag, also ich fange jetzt an zu träumen, ja, dass man da auch während der Zeit eine Kinderbetreuung anbietet. Oder vielleicht mit ein paar Leuten mal Nordic Walking übt, wenn ihr wisst, was das ist. Oder eine Gruppe anbietet, wo wir, weiß ich, über ganz allgemeine Dinge reden, um einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und der Bernd Wöhner, der das Ganze ja so ein bisschen dann auch in der Hand hatte, was also diesen Tag anging, der hat uns, wie er uns hier zusammen hatte, gesagt, das Wichtigste, was Gott euch gegeben hat, sind 2 Augen, 2 Ohren und 2 Nasenlöcher und einen Mund. Ich fand das Bild toll. Er hat ja auch eine Geschichte erzählt, warum er diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr sie noch erinnert euch, diejenigen, die da waren, aber diejenigen, die nicht da waren, ich erzähle sie euch gerne. Als er ein kleiner Junge war mit seiner Familie, der war, ich weiß nicht, wo er jetzt groß geworden ist, jedenfalls war er auf dem Land und ist dazu immer zu einem Arzt gegangen, zu einem Landarzt. Einem Arzt, der hatte kaum Geräte. Wenn er ein Stethoskop hatte, glaube ich, dann war das viel, um zu hören, ja, oder ein Blutdruckmessgerät. Aber die Diagnosen, die dieser Arzt gestellt hat, die waren meistens richtig. Und der Bernd hat sich gesagt, sage mal, das gibt's doch nicht. Und wie er dann älter wurde, ist er zu dem Arzt hingegangen, hat gesagt, sagen wir, machen Sie das denn? Woher wissen Sie denn, was den Leuten fehlt? Und dann sagt er, ich habe zwei Augen. Als erstes schaue ich mir die Leute an, wenn sie reinkommen. Wie sie sich bewegen. Wie sie aussehen, ob sie schwitzen. Und dann habe ich zwei Ohren, dann höre ich denen zu. Stell denen vielleicht noch ein paar Fragen. Und dann habe ich auch noch zwei Nasenlöcher. Und mit denen rieche ich. Dann merke ich auch, wenn jemand krank ist. Also wenn jemand sehr krank ist, kleine Klammerbemerkung, als ich meine erste Stelle in Bayern angetreten hatte, also nicht in der Nürnberger Zeit, sondern in der Zeit im Osten von Bayern, da habe ich eine Schwester besucht im Haus. Wenn ich da reingekommen bin, hat meine Nase sofort gerochen, du bist jetzt bei dieser Schwester im Haus. Und ich wusste auch, warum das so riecht. Und sie hat auch Probleme damit gehabt. Und sie hat versucht, es zu klären, aber war zu riechen. Und dann hat der Arzt Folgendes gesagt. Und dann, wenn ich sie mir genau angeschaut habe, wenn ich genau zugehört habe und wenn ich den Geruch wahrgenommen habe, dann habe ich was gesagt. Das ist verantwortlich. Ich neige dazu, weil ich ja so viel weiß. Ich habe studiert. Ich meine, ich bin jetzt seit über 30 Jahren Prediger. Ich habe so viel in meinem Kopf. Ich könnte stundenlang predigen, wenn ich wollte. Nee? Doch, könnte ich schon. Irgendwann wird es zu gehen, Christoph, glaub mir. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir zu den Menschen hingehen, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie sehen, dass wir sie riechen. Ja, und wir könnten sogar noch sagen, dort, wo das möglich ist, dass wir sie berühren bei der Massage. Und dann kommen die Menschen und fragen, warum machen sie das eigentlich? Warum tun sie das? Jetzt geht's natürlich, wir können jetzt natürlich hergehen und können sagen, okay, jetzt sind wir soweit. Jetzt schlage ich die Bibel auf und dann erkläre ich Ihnen alles. Alles, was ich weiß. Aber darum geht's nicht. Auch dann, wenn Sie diese Frage stellen, habt ihr zwei Ohren, zwei Augen und zwei Nasenlöcher. Und ihr stellt nur eine Frage. Und das müsst ihr absehen, je nachdem. Warum fragen Sie mich das? Und dann lasst sie erzählen. Lasst sie erzählen, all das, was sie da beschäftigt, warum sie das fragen. Und versucht nicht gleich schon im Hinterkopf alles bereitzulegen, was ihr euch jetzt aus der Tasche zieht und sagt, okay, also hier, haben Sie das mit dem Standbild schon mal gesehen? Das ist ganz, ganz wichtig. Übrigens, wo ist er denn? Er ist gar nicht da. Da oben sitzt er, ja. Ich weiß seinen Namen noch nicht. Wie heißt er? Tobias. Ich fand das toll, dass du dich da vor die Klasse hinstellst und da den Daniel 2 erklärst. Super, ich meine, du bist wahrscheinlich angekommen. Ich habe das mal als junger Prediger in Weiden gemacht. Da bin ich von einem Lehrer, von einem Religionslehrer eingeladen worden und habe gesagt, du, kannst du mal was über eure Gemeinde erzählen? Ich habe gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann bin ich dahin und habe denen das Standbild erklärt. War Realschule, Klasse 10. Ich glaube, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe keine Präsentation gehabt, nichts. Das gab es damals zwar auch, aber das war viel zu kompliziert. Ich habe denen das nur mit Worten erklärt. Und die haben mir Fragen gestellt. Ich bin danach richtig übel gewesen. Und ich habe gedacht, ich weiß was. Ja. Die haben mir echt Fragen gestellt, da war ich nachher platt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Aber du hast es gut gemacht, sehr gut. Obwohl du viele Hindernisse hattest. Darum geht's nicht. Das ist auch wichtig. Bitte versteht mich richtig. Wir sollen den Menschen zeigen, in welcher Zeit wir leben. Damals war sicherlich, das ist jetzt fast 30 Jahre her, die Zeit einfach nicht. Den Leuten ging es super gut. Heute ist es schon mehr so eine Sache, wo die Leute fragen, ja, was passiert denn da noch? Mein Vater sagte vor kurzem zu mir, weißt du was, Thorsten, hast du keine Angst, dass der Trump irgendwie durchdreht? Und ich sage, wieso soll ich da Angst haben? Also ich hätte jetzt auch sagen können, nee, ich habe da keine Angst. Bum, 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 warum ich keine Angst habe? Warum soll ich da Angst haben? Er sagt, stell dir das mal vor, der wirft eine Atombombe auf Frankfurt und macht damit die Finanzwelt platt und dann kann er Deutschland wieder aufbauen. Ja, meine Herren, okay. Gut, jetzt kenne ich meinen Vater gut. Er ist jetzt fast 89, 88 ist er noch. Ist er ganz stolz, dass er 88 ist. Zweimal die 8, ja. Unendlich, wenn man es quer dreht. Aber das wird er nicht, das weiß er auch selber. Mein Vater, der hat die Kuba-Krise erlebt. Da waren wir kleine Kinder. Und die saßen vorm Fernseher und hatten Sorge, dass einer von den beiden anfängt. Weil sie aus der Vergangenheit gelernt hatten, was ist passiert in Hiroshima. Mein Vater hat Angst. Und dann sage ich zu ihm, weißt du was? Stell dir vor, der macht es tatsächlich. Was würde das für ihn bedeuten? Was würde passieren, wenn er das macht? Ich sagte, ja klar, was würde passieren? Logisch. Die Russen würden wahrscheinlich, oder die Franzosen, ja, die Franzosen sind ja auch noch da, auch eine Atommacht, ja. Die würden wahrscheinlich die passende Antwort finden. Vielleicht. Und dann habe ich, meinst du, dass der Trump so dumm ist? Nee. Und außerdem habe ich gesagt, glaube ich, dass da noch jemand sitzt, der dafür Sorge trägt, dass das nicht passiert, weil er uns kennt. Und weil er nicht will, dass sowas auf dieser Erde passiert. Und zweites, Hiroshima muss es nicht geben. Ich weiß es nicht, ob es geben wird, kann ich nicht sagen. Aber das muss es nicht geben. Und das hängt auch stark an mir, wie sehr ich vertraue und glaube, dass Gott es in der Hand hält. Und selbst wenn es passiert, und wenn so etwas vorkommen sollte, dass ich dann sage, es gibt trotzdem mehr als das, was uns gerade passiert. Verantwortlich leben. Verantwortlich leben bedeutet für mich aber auch, dass ich versuche, Menschen so zu begegnen, dass ich mit ihm im Gespräch bleibe. Wenn sie zum Beispiel Fragen haben zu dem, was ich für mich als Wahrheit ansehe, wo ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich dann versuche, mit ihnen Stück für Stück Wege zu gehen, mir Zeit zu nehmen. Nicht darauf zu vertrauen, dass wenn ich all mein Wissen ihnen gesagt habe, dass sie dann ja begriffen haben müssen, worum es geht, sondern dass ich lerne, immer wieder Fragen zu stellen und zu sagen, hilf mir, hast du das verstanden? Verstehst du, was ich will? Ich hatte vor einer längeren Zeit ein Gespräch mit einem Paar, die noch nicht verheiratet sind und die jetzt überlegen, zu heiraten. Und da bin ich auch in dieses Fahrwasser wieder hineingeraten, dass ich so gedacht habe, also dass ich erstmal so wahrgenommen habe, ja, ob das so gut ist, wenn die zwei heiraten, ich weiß ja nicht. Und ehe ich es gedacht hatte, hat der Mann das schon gemerkt. Der hat gedacht, oh, der ist kritisch. Und dann hat er gesagt, deswegen bin ich nicht hier. Ich bin nicht da, um Sie zu fragen, ob wir heiraten sollen. Sondern ich möchte, dass wir zusammen darüber nachdenken, wie das aussehen würde, wenn wir heiraten. Ja, wir haben uns dann wieder gefunden und das ging dann auch ganz gut. Und genau das ist es, was ich glaube, dass wir lernen zuzuhören und unsere eigene Vorstellung, die wir haben, erstmal hinten anzustellen, die kommen dann schon irgendwann. Die werden gefragt. Und wenn es an der Zeit ist, dann sage ich Ihnen was. Petrus sagt, wenn ihr den Menschen verantwortlich begegnen wollt, dann macht euch eines bewusst. Deswegen schreibt er das ganz am Anfang seines Briefes. Wisst, wofür ihr lebt. Und wisst, wozu ihr lebt. Und wofür leben die Christen? Sie leben zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Dafür lebt ihr. Und dafür lohnt es sich, verantwortlich zu sein. Das ist das, wonach die Menschen suchen heute. Und spätestens, wenn ihr mal wieder auf eine Beerdigung geht, werdet ihr das merken. Die Leute würden eigentlich viel lieber leben wollen, als jemanden ins Grab zu tragen, oder? Heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen von einem Mann, der 70 Jahre hat, seine Kinder sind erwachsen, hat einen Gehirntumor bekommen und innerhalb von wenigen Wochen ist er nicht mehr da. Der wollte nicht sterben, der wollte leben. Er ist gläubig gewesen, von daher sage ich jetzt wieder, und dann ist wieder mein Kopf natürlich da, gut. Aber wie ist das mit Menschen, die nicht glauben? Wie begegne ich ihnen? Wie versuche ich sie zu tragen in dieser schwierigen Phase? Ich kann mich erinnern, das war ganz am Anfang. Emma, da bist du. Wo dein Mann zu mir kam und sagte, ich möchte getauft werden. Und dann möchte ich noch das Eheversprechen meiner Frau geben. Dann habe ich ihn gefragt, warum willst denn du das? Darf ich das sagen, Emma, warum? Ich möchte bei meiner Emma im Himmel mit ihr sein. Ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, aber wir wissen, innerhalb von noch nicht mal einem Jahr ist der Alexander eingeschlafen, weil der Krebs ihn einfach besiegt hat. Aber er hat für sich diese Entscheidung getroffen und auch wenn es danach für ihn sehr, sehr schwer war, er wusste für sich, das ist der Weg. Das ist diese lebendige Hoffnung, die wir haben. Dieses Wissen, auch wenn bei mir nicht alles rund läuft, Gott ist da. Er will mich auf seiner neuen Erde haben und er will jeden, den du kennst, genauso dort haben. Nicht nur dich. Er schreibt dann weiter, die ihr auf Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Und da beginnt die Verantwortung. Wir leben in einer Zeit, wo die Zeit sehr unsicher wird. Ich habe diese Geschichte da erzählt von meinem Vater, der da Angst hat. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sich fragen, wie geht's weiter? Wir haben ein paar Hinweise, die ihnen helfen können. Aber es ist immer noch meine Aufgabe, zuerst zu fragen, wollen sie das denn auch wirklich hören? Und dann muss ich als erstes bei mir anfangen und mich selber fragen, wie machst du das? Wie lebst du das? Und nicht zu versuchen, dem anderen zu sagen, du musst es so oder so machen. Und wie geht das? Petrus sagt es in 1. Petrus Kapitel 3. Er sagt, es ist ganz einfach, wie das geht. Es ist nur ein ganz kurzer Satz. Luther sagt, heiligt, Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Da steht eigentlich, macht Christus zum Herrn in eurem Leben. Das heißt, es geht ihm in erster Linie darum, dass wir eine Beziehung zu Christus pflegen, dass er Teil unseres Lebens mehr und mehr wird. Es gibt so zwei, beim nächsten Mal meiner Predigt werde ich darüber noch ein bisschen genauer sprechen. Ich würde mal, es gibt so drei Bereiche, wo wir sein können. Wir können als Kinder im Glauben unterwegs sein. Wir können als Eltern im Glauben unterwegs sein. Oder wir können als Erwachsene im Glauben unterwegs sein. Wenn wir als Kinder im Glauben unterwegs sind, wie handeln wir da? Wir machen das, was unsere Eltern sagen, oder? Wenn wir als Erwachsene im Glauben unterwegs sind, dann sagen wir anderen, was sie zu tun haben. Wenn wir als Eltern unterwegs sind, dann sagen wir anderen, was wir zu tun haben. Und wenn wir als Erwachsene unterwegs sind, dann bin ich genauso auf dem Weg. Wie der andere, der ist ja erwachsen. Wie kann ich einem Paar, das heiraten will, die erwachsen sind, und die sind gestanden erwachsen, sind ein bisschen jünger als ich, die wollen jetzt halt heiraten. Wie kann ich denen vorschreiben, was die zu tun haben? Das müssen die doch selber wissen, oder? Ich kann ihnen vielleicht Sachen bewusst machen, aber letztendlich die Entscheidung müssen sie selber treffen. Und da möchte ich hinkommen, dass ich meinen Glauben so bezeuge, dass die Menschen erkennen, der nimmt mich nicht als Eltern oder als Kind, sondern er nimmt mich als Erwachsenen, als jemand, der glaubt, dass ich Verantwortung übernehmen kann für mich selber und der mich darin bestärkt, der mich begleitet. Wisst ihr, dass Jesus so mit seinen Jüngern umgegangen ist? Er hat sie im Glauben bestärkt, er hat ihnen Mut gemacht, versucht es. Als der Petrus ihn verraten hat, wo er ihm zu ihm gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht, sagt Jesus zu ihm, und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er ist mit ihm, er weiß, was dem Petrus passiert. Das habe ich nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit dir in deinen Gedanken geschieht. Aber ich weiß, dass da jemand ist, der das weiß und der für dich betet. Ich kann meinem Freund oder meinem Bruder sagen, du, der Jesus, den ich kenne, der betet nicht nur für mich, sondern der betet auch für dich. Das ist doch wunderbar. Macht Christus zum Herrn in eurem Leben. Und wie soll das geschehen? Wenn wir den Menschen begegnen, begegnet ihnen mit Sanftmut und Ehrerbietung oder begegnet ihnen freundlich und mit Respekt? Ich glaube, dass da heutzutage in unserer heutigen Zeit der schwierigste Punkt gekommen ist. Ich stelle fest, dass die Menschen die Respektlosigkeit pflegen, den Respekt gegenüber anderen verlieren. Und das beginnt schon bei denjenigen, die sehr laut rufen und an irgendwelchen besonderen Positionen in einer Welt Macht sind. Wenn ich respektvoll mit dem anderen umgehe, dann werde ich ihn nicht beschimpfen, was er für ein Idiot ist, sondern ich werde ihm so begegnen, dass ich ihn als Erwachsenen, als mündigen Menschen sehe. Und wenn ich Probleme mit ihm habe, dann werde ich ihm das so sagen, aber ich werde ihn nicht in aller Öffentlichkeit beschimpfen. Mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und der Petrus geht noch weiter. Er sagt, mit Freundlichkeit, mit Achtung. Eines der wohl bekanntesten Beispiele, und ihr werdet es ja in knapp einem Monat wieder miteinander erleben, und ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr das tut. Eines der bekanntesten Erlebnisse, die die Jünger mit Jesus hatten, war die Fußwaschung. War so markant, weil das, was dort geschah, das geschah nicht aus dieser Ebene heraus, ich bin der Erwachsene und du bist, ich bin der Elternteil und du bist das Kind, sondern das geschah, dass Jesus als Erwachsener sich vor den Jüngern beugt und ihnen die Füße wäscht und sie peinlichst berührt sind. Und warum macht er das? Er macht, um ihnen zu zeigen, wie viel Wert er darauf legt, dass sie respektvoll miteinander umgehen. Als Jesus die Füße gewaschen hat, sagt er, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Wie kann der Knecht größer sein als sein Herr und der Apostel größer sein als der, der ihn gesandt hat? Geht doch gar nicht. Aber warum sagt Jesus das? Weil er uns bewusst machen will, sei dir klar, von wem du den Auftrag hast. Du kannst dich nicht über den anderen erheben, sondern du bist ein Knecht. Du bist ein Apostel und du dienst mir. Und Deswegen zeig den anderen, dass du das genauso siehst und so praktizierst. Ich wünsche mir, dass uns das gelingt. Ihr könnt das jetzt so 3 Wochen mit euch rumtragen. Ich bin jetzt am Schluss meiner Predigt. Dass es euch gelingt, dieses Knechtsein und dieses Apostelsein in dem Sinne zu sehen, wie Jesus es gelehrt hat, dass wir für andere Menschen 2 Augen, 2 Ohren, 2 Nasenlöcher und 2 Hände haben und nur einen Mund. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir ihnen sagen können, wie wichtig Jesus Christus in ihrem Leben ist. Wie wichtig das ist, was ich als Wahrheit für mich gefunden habe. Wie wichtig das ist, dass wir das miteinander teilen, dass wir voneinander lernen. Denn nur im Miteinander kommen wir weiter. Das wünsche ich euch. Amen.